Wenn Sie sich selbst als Christen bezeichnen, es aber keine Gemeinde gibt, der Sie sich zugehörig fühlen und die Sie regelmäßig besuchen, dann befürchte ich, dass Sie auf dem besten Weg in die Hölle sind. Mit diesem Satz begann Mark Dever sehr oft seine Vorträge zum Thema Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht. Schockmoment, sagt er, nach dem ersten Schockmoment hat er erklärt, was er damit meint. Es geht ihm nicht darum, dass man durch die Mitgliedschaft in den Himmel kommt. Er sagt ganz klar, man wird gerettet durch die Gnade Jesu. Aber es ist wichtig und dringend notwendig, eine Gemeinde zu haben, wenn man gläubig ist. Ein weiteres Zitat von Mark Dever: Es ist mir egal, wie oft Sie während einer Predigt oder einer Lobpreiszeit zu Tränen gerührt sind, wenn Sie nicht ein Leben führen, das von Liebe zu anderen Menschen geprägt ist, findet sich in der Bibel kein Hinweis darauf, dass Sie ein Christ sind. Keiner. Egal, wie oft wir berührt sind von Lobpreiszeiten, egal, ob wir schon mal ein Übergabegebet gebetet haben, wenn sich in unserem Leben die Frucht nicht zeigt des Glaubens, gibt es keinen Hinweis gemäß der Bibel, dass wir gerettet sind. Keinen. Manche wenden jetzt hier ein, wenn er das so sagt, ja, aber ich gehöre ja zur weltweiten Gemeinde von Jesus Christus. Ich gehöre zur weltweiten Gemeinde. Ich habe das vor 4 Wochen ausgeführt mit der weltweiten und lokalen Gemeinde. Das Skript ist zu finden unter www.fgaarau.ch/bibelseminar. Findet man auch das von vor 4 Wochen noch einmal. Heute sind wir jetzt bei Seite 7. Aber das dort schon ausgeführt. In den allermeisten Fällen, wenn die Bibel von Gemeinde spricht, meint sie lokale Gemeinden. Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth, die Gemeinde von Philippi, die Gemeinde, nicht an die weltweite Gemeinde. Das Verhältnis, das Zueinander von weltweiter Gemeinde und lokaler Gemeinde ist vergleichbar mit unserer Gerechtigkeit. Wer Jesus Christus seine Sünden bekannt hat und Jesus im Glauben als Herrn angenommen hat, dem vergibt Jesus jede Sünde. Und er rechnet uns seine Gerechtigkeit zu. Das heißt, ich kann heute in Augen schauen von Menschen, die sind total sündlos, heilig, gerecht, erlöst, total. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, dass wir so leben, oder? Und das ist dann manchmal ein bisschen, also der Stand ist heilig, aber der Zustand ist noch nicht ganz so heilig. Aber wenn jetzt ein Mensch so sündigt, als wäre nie etwas da passiert mit Jesus und einfach so weiterlebt wie früher, dann kann man doch schon die Frage stellen, ob wirklich die Rettung passiert ist, wenn es keine Frucht gibt. Also wenn jemand sagt, ich bin gerecht vor Gott, aber es zeigt sich die Gerechtigkeit nirgends, kann man die Frage stellen, ist der wirklich gerechtfertigt worden? Und genauso ist das auch mit der lokalen Gemeinde. Wer eine lokale Gemeinde besucht, tut dies nicht, um gerettet zu werden, sondern als Folge der Errettung. Der Heilige Geist fügt uns in den Leib, das ist die weltweite Gemeinde, und die zeigt sich jetzt ganz lokal. Sich einer lokalen Gemeinde anzuschließen, ist für unser Leben als Christ also entscheidend wichtig. Wir brauchen eine Ortsgemeinde. Aber jetzt ist die Frage, ja, welcher Gemeinde schließen wir uns denn nun an? Ich werde heute nicht darauf eingehen, warum es so viele Gemeinden gibt und ob das gut ist oder schlecht. Vielleicht dann in einem späteren Vortrag noch. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es gibt viele Gemeinden. Da sind wir uns alle einig, oder? Es gibt in Aarau ganz viele und um uns herum. Welcher Gemeinde schließe ich mich an? Wie sieht die ideale Gemeinde aus? Und meine Hoffnung heute Abend ist natürlich nicht, dass nach diesem Vortrag jemand die Gemeinde wechselt. Aber vielleicht habt ihr ja Freunde, die sich diese Frage sehr stellen. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal die Gemeinde gewechselt. Da kann man sich fragen, habe ich das aus guten Gründen getan und habe ich es gut getan? Ja, welcher Gemeinde schließe ich mich an? Es ist ein bisschen mühsam, dass es nicht funktioniert. Kann jemand helfen? Also, danke schön. Also, kann man nochmal zwei zurückgehen? Das hat man noch nicht gesehen. Nochmal eins weiter. Wie ist die ideale Gemeinde? Nochmal vorwärts. So. Da, kannst du nochmal zwei Folien weiter? Noch eine mehr? Gut. Die ideale Gemeinde ist für mich der Ort, wo. Jetzt könnt ihr euch mal kurz die Frage stellen für euch persönlich. Wie sieht meine ideale Gemeinde aus? Jetzt gibt es wahrscheinlich tausend Dinge, die da in den Kopf kommen. Aber wenn ihr jemandem sagen müsst, das ist so mein wichtigster Punkt, mein zweitwichtigster, mein drittwichtigster, fertig. Was käme da? Einfach kurz für euch überlegen. Ich gebe euch ein paar Sekunden. Nicht zu viel, ich habe nachher noch ganz viel zu sagen. Überlegt euch. Die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo. Und jetzt wäre es spannend, das zu hören, aber dazu reicht die Zeit nicht, um jetzt da einen Workshop daraus zu machen. Ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo, jetzt könntest du wieder eins weitergehen, guter Lobpreis gemacht wird. Vielleicht kam euch das so in den Sinn. So, qualitative Musik, natürlich nach meinem Geschmack, das ist meine ideale Gemeinde. Oder die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo gut gepredigt wird. Biblisch, tief, praktisch, nicht langweilig, mit Tiefgang, nicht kleinlich und gesetzlich oder was auch immer. Oder die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo ein gutes Programm angeboten wird. Natürlich für mich und natürlich für meine Kinder, ganz wichtig. Schließlich geht es um ihre Ewigkeit. Oder die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo ich mit meinen Gaben mitarbeiten kann. Oder die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo echte, liebevolle, tiefe Beziehungen möglich sind. Oder die ideale Gemeinde ist für mich ein Ort, wo der Heilige Geist spürbar ist. So eine lebendige Gemeinde, in der die Gläubigen brennend sind für Jesus. Eine Gemeinde, die für Jesus lebt, mit Jesus geht, etwas bewegt. Wie sieht die ideale Gemeinde aus? Worauf kommt es da eigentlich an? Wie sollte eine Gemeinde sein, gemäß der Bibel? Was sagt Gott bzw. die Bibel eigentlich dazu? Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich auf ein Thema eingehen, das heute zunehmend problematischer geworden ist. Und das ist das ganze Problem, vielen Dank euch beiden, es ist das große Problem des Gemeindehoppings. Das gab es früher auch nicht so. Heute ist Glaube Privatsache. Mein Glaube. Und darum ist für die meisten Gläubigen auch klar, die Gemeinde, die ich wähle, ist meine Privatsache. Ich entscheide selbst. Hauptsache, es stimmt für dich. Im Glauben und auch in der Gemeinde. Oder Hauptsache, es stimmt für mich. Und so kam es in der westlichen Welt, muss ich sagen, in der westlichen Welt zum Phänomen des Gemeindehoppings. Und Joshua Harris schreibt jetzt hier, in mehr als ein Sonntagsflirt gibt der Gemeinde dein Ja-Wort, wie sich so der typische Gemeindehopper auszeichnet. Es ist jetzt nicht von mir, ich fasse kurz zusammen. Ihr könnt ihm dann den Kopf abreißen, falls ihr euch ertappt fühlt. Ein Gemeindehopper ist im Grunde egozentriert. Denn es geht um ihn ganz persönlich. Er nimmt sich, was er kriegen kann. Die treibende Kraft hinter dem Hopper ist, was kann diese Gemeinde mir bieten? Nicht, was kann ich der Gemeinde bieten? Was kann die Gemeinde mir bieten? Ich erinnere an die Predigt von letzten Sonntag. Sind eigentlich Teenager im Glauben. Es geht um mich. Der typische Gemeindehopper möchte gerne unabhängig bleiben. Deshalb wird er sich nie zu stark involvieren, sondern im Passivteil, ohne sich wirklich zu investieren. Das wichtigste Anzeichen für einen Gemeindehopper ist aber seine kritische Grundhaltung. Er entdeckt sehr schnell die Fehler einer Gemeinde und er betrachtet die Gemeinde mit einer Konsumentenhaltung. Wo finde ich das beste Produkt zum besten Preis? Also die beste Gemeinde für möglichst wenig Einsatz oder wie auch immer man den Preis definiert. Wisst ihr, man kann grundsätzlich im Leben egozentriert, unabhängig und mit einer kritischen Grundhaltung konsumorientiert leben. Das kann man grundsätzlich. Man kann auch so mit der Gemeinde umgehen, von Gemeinde zu Gemeinde wechseln. Aber was geht dabei verloren? Ich zitiere Harris: Wir betrügen uns um Leidenschaft, Hingabe und tiefe Zufriedenheit in unserer Beziehung zur Gemeinde. Und wir verpassen Gottes beste Absichten. Wer sein Leben aufgibt und beginnt für Jesus zu leben, der lebt nicht mehr egozentriert, der lebt für Jesus. Der ist nicht mehr unabhängig, das sind wir sowieso nie. Aber dann gesteht man es auch ein, ich lebe in Abhängigkeit zu Jesus. Und ich lebe nicht nur für, was bringt es mir, sondern ich lebe, mein Leben soll ein Dienst sein für Jesus, für die Mitmenschen. Wer so lebt, kommt möglicherweise persönlich manchmal zu kurz. Aber es lohnt sich. Gott hat uns nicht dazu errettet, dass wir jetzt einfach so auf dem Liegestuhl liegen und sagen, oh, wenn kommt Jesus endlich wieder, ist noch langweilig hier auf dieser Welt. Sondern er hat uns dazu errettet, um uns an seinem großen Masterplan zu beteiligen. Die Gemeinde gehört zu Gottes Masterplan zur Rettung der Menschen. Ich sage es jeweils so, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, und zwar die Lokalgemeinde. Die Hoffnung der Welt, nicht weil wir selbst in uns Hoffnung sind, aber wir weisen auf die Hoffnung hin. Wir sind das Salz, wir sind das Licht. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Wenn das Licht nicht mehr brennt, wird es dunkel. Und jetzt, nachdem ich dieses Problem umrissen habe, die Frage, wie finde ich jetzt meine Gemeinde? Die wichtigsten Kriterien. Bis jetzt habe ich versucht zu betonen, wie wichtig es ist, sich einer Ortsgemeinde verbindlich anzuschließen. Jetzt kommt die Frage, welcher Gemeinde soll ich mich anschließen? Welche Gemeinde hat Gott für mich im Sinn? Und da braucht es ja sehr viel Weisheit heute. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem Heiraten. Oder einige von uns haben mal geheiratet. Und jetzt gibt es ja vielleicht eine Frau, die ist noch nicht verheiratet, die sagt, ich möchte gerne einen Mann mit blonden Haaren und blauen Augen, der Humor hat, oder einen Sinn für Humor, sagen die Frauen ja, der gerne italienisches Essen genießt und mit mir mit dem Wohnmobil in die Ferien möchte. Ich sage, es ist nicht falsch, solche Wünsche zu haben. Es ist nichts Falsches dabei, sich einen solchen Mann zu wünschen, gar nichts. Aber wenn man diese persönlichen Vorlieben darüber stellt, über das, dass der Mann ein Mann Gottes ist und im Glauben wachsen will, dann ist es einfach nur dumm, naiv. Also, ja, ich hoffe, ich stehe euch ein bisschen auf die Füße. Und genauso ist es auch mit der Gemeinde. Es ist kein Problem, es ist nicht falsch, wenn man gerne eine Gemeinde hat, die den eigenen Musikgeschmack bewirtschaftet. Oder eine Gemeinde, die mir auch viel bringt. Das ist gar nicht falsch. Bitte versteht mich heute Abend nicht falsch. Aber wenn wir das über die eigentlichen Kriterien der Bibel stellen, dann haben wir eine falsche Gewichtung. Dann machen wir sekundäre Kriterien zu primären Kriterien. So wie es bei der Partnerwahl um muss sein Kriterien geht und wäre schön Kriterien, so gibt es auch bei der Gemeindewahl muss sein und wäre schön Kriterien. Nun, heute Abend werde ich nicht über die wäre schön Kriterien sprechen, da habe ich auch viele Wünsche. Aber was muss sein? Was sagt die Bibel? Was gehört zur muss sein Liste? Ich werde etwa auf 10 Kriterien eingehen. Ich hätte das gerne ganz tief gemacht, aber dann wären wir noch später dran. Deshalb einfach ein kurzer Abriss über so 10 Kriterien. Wenn man eine Gemeinde also sucht, so die erste Frage, ist dies eine Gemeinde, in der Gottes Wort klar und treu gelehrt wird? meine, das ist die absolut entscheidendste Frage, die man sich stellen muss. Nach 2. Timotheus 3,16, wer die Bibel dabei hat, darf gerne mit mir aufschlagen. Ich denke, es dauert nicht 2 Minuten wie gestern, diese Stelle zu finden. 2. Timotheus 3,16, da steht: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Noch Vers 17. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Und jetzt, das ist das absolut Entscheidendste. Das Wort Gottes. Nach Römer 10, 17 kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. In einer gesunden Gemeinde wird dieses Wort gepredigt. Nicht einfach nur ein Vers mal vorgelesen, um die eigene Meinung zu untermalen, sondern es wird die Bibel vorgelesen, ausgelegt und dann auf die heutige Situation Gemeinde angewendet. Es geht also darum, bei der Predigt, dass das, was Gott sagen will, zur Sprache kommt. Das ist eine gesunde Gemeinde. Gott will zu uns Menschen sprechen und er will durch die Predigt zu Menschen sprechen. So will der Prediger, dass Menschen Gott hören. Und deshalb ist der Prediger bereit, auch mal eine unbequeme Wahrheit auszusprechen. Und in einer gesunden Gemeinde werden Zuhörer gelehrt, ihr Leben gemäß dem Wort Gottes zu beurteilen. Und auch die Predigt gemäß dem Wort Gottes zu beurteilen. Die erste und wichtigste Priorität einer Gemeinde sollte sein, dass sie die Autorität der Bibel anerkennt und auf ihren Aussagen und Werten aufgebaut ist. Das zweite Kriterium: Wird in dieser Gemeinde gesunde Theologie gelehrt? Ich habe Theologie in Anführungszeichen geschrieben. Sag gerade warum. Aber zuerst Apostelgeschichte 2,42 steht, die ersten Jünger oder Gläubigen, die da zum Glauben kamen am Pfingsten, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Vorher habe ich 2. Timotheus 3 vorgelesen, wenn man ins Kapitel 4 geht, steht dort, dass eine Zeit kommen wird, vielleicht leben wir in dieser, da werden die Menschen die Wahrheit nicht mehr hören wollen. Sie werden sich Prediger suchen, die nach dem sprechen und predigen, was sie gerne hören möchten. Menschen wollen nicht mehr die Wahrheit hören. So steht 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. In einer gesunden Gemeinde aber wird eine gesunde Theologie gelehrt, man könnte auch sagen, eine gesunde Doktrin. Für manche Ohren ist es ganz negativ. Ich höre manchmal heute so die Sätze wie, es geht doch nicht um Theologie, es geht um Jesus. Vielleicht habt ihr den Satz auch schon gehört. Nun, wenn jemand zu Jesus als Sohn Gottes, der für seine Sünden gestorben ist, betet, dann ist das theologisch. Hoch 2, hoch 3, oder? Jesus, Sohn Gottes, wow, der für meine Sünden gestorben ist, Theologie. Und dann noch beten, also da sagt man mit dieser Tat, also wird etwas gesagt, wer Jesus ist, wie er ist, was er von uns will. Er ist der Sohn Gottes, was hat er für uns getan, ist gestorben, was will er, dass wir mit ihm Gemeinschaft pflegen. Man kann Theologie und Jesus zwar vielleicht unterscheiden, aber nicht trennen. Manche sind heute unglaublich stolz darauf, dass sie keine klare Meinung haben zum Thema Sünde oder Heiliger Geist oder so. Man sagt, ja, Theologie trennt, Jesus vereint. Ja, aber welcher Jesus? Ist so meine Frage. Also es geht darum, wenn eine Gemeinde eine gesunde Theologie hat, und gelehrt wird, dass wir Jesus immer besser kennenlernen, wie er ist, was er tat, was er heute tut und was er von uns möchte. Das ist eine gesunde Theologie. Jetzt weiß ich natürlich auch von Gemeinden, die haben eine so starre Doktrin und Theologie, dass es ganz, ganz schwierig wird. Oder das ist oft der Fall, wenn sekundäre Themen zu primären Themen gemacht werden und man in einer solchen Arroganz und Überheblichkeit über all diejenigen denkt und spricht, die nicht genau gleich glauben wie ich. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Aber eine gesunde Theologie führt zu Demut und zur Liebe. Das ist eine gesunde Theologie. Also es geht darum, dass wir von der Bibel her uns immer mehr prägen lassen. Wer eine Gemeinde sucht, sollte Ausschau halten nach einer Gemeinde, die klar weiß, was sie glaubt und wo sie völlige Einheit fordert. Wo sie aber auch in begrenztem Umfang abweichende Auffassungen toleriert und in welchen Fragen völlige Freiheit herrschen soll. Ich sage es jeweils so, in einer Gemeinde sollte es wie eine geschlossene Hand geben und eine offene Hand. Über diese Dinge diskutieren wir nicht. Zum Beispiel, die Bibel ist Wort Gottes. Da diskutieren wir eigentlich nicht bei uns. Es ist irrtumslos und so weiter. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist gestorben, er ist auferstanden, leibhaftig. Die Wunder sind historisch geschehen. Jesus ist von einer Jungfrau geboren worden. All das, was im apostolischen Glaubensbekenntnis steht zum Beispiel. Und dann gibt es Dinge, die sind wie in einer offenen Hand. Zum Beispiel glaube ich, Jesus kommt wieder. Ich hoffe, ihr seid mit mir alle einig, zumindest die Mitglieder unter uns. Jesus kommt wieder. Wann er kommt, ob mitten in der Trübsalzeit oder vorher oder nachher, ich habe meine Meinung. Und ich denke, das ist die richtige. Aber wenn jemand eine andere Meinung hat und die biblisch begründet, man darf bei uns hier unterschiedlicher Meinung sein. Also, ja. Es gibt noch andere solche Dinge. Das als Beispiel. Also wenn man eine Gemeinde sucht, sollte man mal sich fragen, ja, was glauben die? Das ist eigentlich Theologie, was glauben die? Und dann das dritte Kriterium, wird in dieser Gemeinde das Evangelium hochgehalten und klar verkündet? Das ist die Folge aus dem zweiten Punkt. Weil eine Gemeinde eine gesunde Theologie hat, wird sie das Evangelium hochhalten und verkündigen. Man kann sagen, die ganze Bibel ist Evangelium, gute Botschaft. Und trotzdem würde ich sagen, wenn man den Römerbrief liest, sieht man noch eine bisschen Zusammenfassung vom Evangelium so. Zum Beispiel steht dort, dass Gott der Schöpfer ist. Dass wir Menschen Geschöpfe sind. Das ist so wie der erste Punkt. Zweitens, wir Menschen sind Sünder, von Gott getrennt. Wir haben gesündigt. Wir stehen unter dem Zorn Gottes. Drittens, Jesus Christus starb aus Liebe zu uns, für unsere Sünden. Ist auferstanden. Er vergibt. Viertens, unsere Reaktion ist Glaube und Buße auf das, was Jesus für uns tat. Eine Gemeinde, die das Evangelium hochhält, da wird alles, was sie tut, vom Evangelium durchdrungen sein. Jede Predigt, jedes Lied, jedes Gebet, jede Taufe, jedes Abendmahl und jedes Gespräch ist vom Evangelium durchdrungen. Das heißt nicht, dass man in allen Gesprächen da die vier Punkte und all, nein, es ist durchdrungen. Man merkt, das Evangelium ist im Zentrum. Die Mitglieder einer gesunden Gemeinde sehnen sich nach einem immer tieferen Verständnis des Evangeliums. Denn beim Evangelium geht es nicht nur darum, wie man gerettet wird, sondern es geht auch darum, wie man immer mehr aus diesem Evangelium heraus lebt. Jemand hat mal gesagt, das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z des Glaubens. Alles. Oder man kann es auch so sagen, das Evangelium ist nicht das Sprungbrett ins Leben mit Jesus, sondern das Evangelium ist das Wasser, in das ich mich hineinbegebe. Ich lebe im Evangelium und durchs Evangelium. Spurgeon sagte einmal über die Wahl der Gemeinde, gehen Sie nicht dorthin, wo es schöne Musik und große Reden gibt. Diese Dinge füllen niemandem den Magen und geben auch der Seele keine Nahrung. Gehen Sie dorthin, wo das Evangelium gepredigt wird. Das Evangelium, das Ihre Seele wirklich satt macht. Und gehen Sie oft dorthin. Ich sage es mal so, oder ja, ich bin ja nicht der, ich habe das ja nicht selbst erfunden. Ich gebe es zu, Mark Dever hat das auch ein bisschen so. Und er sagt so, Das sind die grundlegenden Merkmale. Und die weiteren Merkmale, er hat 9, ich komme dann auf 10, das sind wichtige. Also ich würde mal sagen, das sind jetzt die absolute Muss-Sein-Liste, wenn man eine Gemeinde sucht. Absolut. Die nächsten 6, 7 Kriterien sind auch noch eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber die sind noch wichtiger. Viertens, hat die Gemeinde das Ziel, Suchende mit dem Evangelium bekannt zu machen? Ich denke, da muss ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, das wird bei uns ja immer wieder gesagt, warum das so wichtig ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir in jedem Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte sogar, immer sagt Jesus, bevor er in den Himmel auffährt, was der Auftrag der Gemeinde ist. Nämlich, seid meine Zeugen, verkündet allen das Evangelium, macht die Menschen zu Jüngern und haltet sie an, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Das ist unser Auftrag. Wenn wir auf der Suche nach einer Gemeinde sind, sollten wir uns nicht nach einem frommen, Kuschelclub Ausschau halten, sondern nach einer Gemeinde, in der es wichtig ist, Menschen mit Gott und seiner rettenden Botschaft bekannt zu machen. Ohne klare Betonung der Evangelisation wird eine Gemeinde immer egozentrierter und enger und dann spaltet sie sich, weil man fast nicht mehr enger werden kann und dann wird sie wieder enger und wieder Spaltung. Es ist sehr wichtig, dass man aber auch bei allen Bemühungen, möglichst attraktiv zu sein für die Menschen, nie den Inhalt des Evangeliums anpasst. Übrigens meine ich, dass das gar nichts bringt. Wenn man meint, dass man das Evangelium anpassen muss, damit es für die Menschen attraktiver ist, geschieht das Gegenteil. Sonst schaut mal in die liberalen Gemeinden und Kirchen, wie viele dort noch auf den Stühlen sitzen. Nein, ich glaube, das Evangelium ist das hochattraktivste, auch wenn viele es nicht hören möchten. Und wir dürfen es nicht anpassen, es nicht verändern. Fünftens, hat die Gemeinde eine biblische Gemeindeleitung und zeichnet sich diese durch Integrität und Demut aus? Ich habe vorletztes Jahr 4 Bibelseminare gehalten zum Thema Älteste, 1. Timotheus 3. Das kann man immer noch nachhören. Auch zu den Diakonen 2 Bibelseminare. Die Gemeinde wird gemäß der Bibel von Ältesten und Diakonen geleitet. Auch wenn ich meine, dass das einfach Begriffe sind und man denen auch anders nennen dürfte. Aber der Inhalt bleibt. Und da steht also, eine Gemeinde wird so und so geleitet, von so und so. Und wenn wir 1. Timotheus 3 lesen, dann sehen wir, die Ältesten und Diakone, das sollten vor allem Menschen mit besonderem Charakter sein. In der Bibel steht Charakter immer vor Begabung. Das ist bei uns in unserem Denken meist anders. Wir sehen, wow, ist der begabt? Und dann höre ich, aber der ist doch so begabt, warum ist der nicht? Und dann ist ganz schwierig zu sagen, an was es liegt, oder? Sag mal, ja, der Charakter ist schwierig. Es ist ganz schwierig, das zu beurteilen, also zu öffentlich zu sagen. Aber die Bibel ist ganz klar, Charakter steht immer vor Begabung. Ich zitiere von jemandem ein Zitat. Keine Ausbildung, kein Führungstalent und keine Redebegabung können einen von Gott geprägten Charakter ersetzen. Vorbildliche Gemeindeleiter lassen sich etwas sagen, lassen sich ins Leben reden. Sie leben so, dass andere gerne ihnen nacheifern und sagen, so wie der, so möchte ich auch gerne leben. Älteste und Diakone sind nicht fehlerfrei, überhaupt nicht. Aber wenn sie plötzlich merken, vielleicht dauert es manchmal einen Moment, oh, da haben wir einen Fehler gemacht, sagen, es tut mir leid. Sechstens, bemühen sich die Menschen in dieser Gemeinde darum, Gottes Wort gemäß zu leben. Keine Gemeinde funktioniert perfekt. Aber es ist wichtig, dass die Mitglieder der Gemeinde nicht nur richtig glauben, sondern auch richtig leben. Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also auch tun, nicht nur richtig glauben. Es geht also in einer gesunden Gemeinde darum, dass wir immer wieder ermutigt werden, Jesus ganz nachzufolgen. Dem ganzen Leben. Jeder Lebensbereich soll von Jesus bestimmt werden. Und in einer solch gesunden Gemeinde werden nicht einfach persönliche Ratschläge erteilt, wie ich es halt gerade finde. So, ja, weißt du, ich finde halt, der letzte in einem Gespräch sagte die Person, aber eins in dieser Gemeinde sehen das anders. Dachte ich mir, ja, und? Schade, traurig, dass die Bibel doch so anders sagt. Also passt auf, liebe Mitglieder, wenn ihr jemandem einen Rat gebt, dann darf das nicht einfach euer persönlicher Rat sein. Es geht darum, dass wir die Bibel raten. Gerade im ethischen Bereich. Letzthin hörte ich, dass jemand sagte, ich bin glücklich, geschieden zu sein. Ich finde das richtig. Da dachte ich mir, nein, die Bibel sagt ganz deutlich, ihr sollt nicht scheiden. Und wer es tut, hat gesündigt, tut Buße, kehrt um. Und dann ist vergeben. Und dann ist man übrigens auch kein Geschiedener mehr, geistlich betrachtet. Aber eben zum Thema Wiederheirat habe ich ja genug gesagt. Mal. Gut. Muss ich wieder zurückkommen. Hier zur allgemeinen Gemeinde, weg von uns. Genau, da in dieser gesunden Gemeinde versuchen Menschen, Gottes Wort gemäß zu leben. Und in einer solch gesunden Gemeinde sieht man das auch, dieses geistliche Wachstum. Zum Beispiel, indem die Liebe zueinander zunimmt. Oder, dass man wächst in der Heiligung. In dieser Gemeinde, dieser geistlichen Gemeinde evangelisieren immer mehr Menschen. Das Gebetsleben wird immer intensiver. Nehmen immer noch mehr Menschen am Gebetsabend teil. Dort wird Gebet in Anspruch genommen. Diese Sitzung beginnt mit Gebet und da lasst uns noch beten. Und das Gebetsleben nimmt zu. In einer solchen Gemeinde spüren Menschen einen Ruf in die Mission immer mal wieder. Ist eine zunehmende Bereitschaft spürbar, größere finanzielle Opfer zu bringen? Da verzichten Mitglieder auf einen Karriereschritt, um der Gemeinde besser dienen zu können. Da werden Kinder zum Wachstum im Glauben erzogen. Da wird offenkundige Sünde nicht geduldet. Da ist eine große Liebe gegenüber einem Sünder vorhanden, der nicht bereit ist, umzukehren. Und trotzdem lieben wir ihn von ganzem Herzen, gehen ihm nach, sagen, kehr um, weil wir so sehr lieben. Siebtens, kannst du in dieser Gemeinde enge Beziehungen aufbauen? Die Bibel ist ja voll von Einanderversen. Hebräer 10, 24, 25, oder? Zum Beispiel. Steht, lasst uns aufeinander Acht haben. Und uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und dass wir nicht versäumen die Versammlungen. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Wir wollen einander anspornen, aber damit das möglich ist, braucht es auch enge Beziehungen. Damit wir einander ins Leben reden können. Wir Menschen brauchen enge Beziehungen. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, denen wir wichtig sind, denen wir Rechenschaft über unser Tun ablegen. Daraus folgt, wenn wir eine Gemeinde suchen, dass man auch nicht zu lange hinfahren sollte. Also 2 Stunden Autofahrt, um in eine Gemeinde zu gehen. Das wird dann sehr schwierig, enge Beziehungen aufzubauen. Sollte möglich sein, auch unter der Woche Beziehungen zu pflegen. Achtens, werden die Mitglieder der Gemeinde dazu ermutigt, sich einzubringen? Nach Epheser 4, 11 und folgende sind Pastoren nicht dazu da, alle Arbeit abzunehmen, sondern Pastoren sind dazu da, anderen Arbeit zu ermöglichen. Steht Epheser 4, oder? Damit da immer mehr auch, genau. Das ist der Auftrag der Pastoren, der Hirten, der Gemeindeleitung. Dass sich immer in einer gesunden Gemeinde werden die Gemeindeglieder aufgefordert, sich einzubringen. Allerdings sollte man bei diesem Kriterium jetzt aufpassen. Es geht nicht darum, eine Gemeinde zu finden, in der ich mich verwirklichen kann. Manche Gläubige sind durchaus motiviert, sich in eine Gemeinde einzubringen, aber wenn es nicht gerade geht auf ihre Art und Weise, dann machen sie lieber nichts. Die Mitarbeit in der Gemeinde ist ein Dienst. Und zu dienen bedeutet vom Grundsatz her, es geht nicht um mich, ich diene. Ich schaue, wo hat es echte Bedürfnisse, wo gebe ich mich ein. Es geht also nicht darum, nach einer Gemeinde Ausschau zu halten, die mir eine geeignete Bühne für meine Begabungen bietet, sondern die sich für die Bedürfnisse der Menschen interessiert. Und dann bin ich bereit, mich auch zu investieren. Oh, jetzt kommt noch mein Lieblingspunkt. Nein, genau nicht. Der schwierigste vielleicht. Ist diese Gemeinde notfalls auch bereit, mich rauszuschmeißen? Jesus hat uns gesagt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die sündigen. Matthäus 18, Vers 15. Und nach 1. Korinther 5, Vers 2 und 2. Korinther 2, Vers 5 sollen Gemeindeglieder, die in der Sünde verharren, also unbußfertig sind, wie Menschen betrachtet werden, die nicht gläubig sind. Warum? Damit diese Menschen umkehren. Das ist das große Ziel. Man soll Menschen, die in der Sünde verharren, wenn sie darin verharren wollen, aus der Gemeinde ausschließen, in der Hoffnung, dass sie ihr Fehlverhalten irgendwann einsehen und wieder umkehren. Eine gesunde Gemeinde hat deshalb ein biblisches Verständnis von Gemeindezucht, wie es da in der Bibel beschrieben wird. Aber damit das möglich ist, das Thema Gemeindezucht biblisch zu leben, braucht es auch ein biblisches Verständnis der Mitgliedschaft. Denn man kann ja nur ausschließen, wer drin ist. Das ist logisch, oder? Und deshalb ist es so wichtig, dass man ein biblisches Verständnis der Mitgliedschaft hat. Denn man kann nur ausschließen, wer drin ist. Man kann ja nicht im Gottesdienst schauen, lebst du schon in Sünde oder nicht? Nein, das ist offen für jeden. Der Gottesdienst. Ich kann auch nicht schauen, wenn jemand sich auf unsere Adressliste einträgt, ist das jemand, der in Sünde lebt oder nicht? Nein, erst durch die Mitgliedschaft, das aber dann in 2 Wochen, 4 Wochen. Genau. Heute geht es darum, wenn ich eine gesunde Gemeinde suche, sollte ich eine Gemeinde suchen, bei der klar ist, wie man Mitglied wird, wer Mitglied ist und ob die Gemeinde auch bereit ist, mich zu ermahnen. Und notfalls, wenn ich in der Sünde verharre, auch auszuschließen. Und jetzt komme ich noch einmal zum Zitat von zu Beginn. Wenn ich nicht in einer Gemeinde bin, bin ich möglicherweise auf dem besten Weg in die Hölle. Muss nicht sein, aber ist möglich. Wenn ich aber Mitglied einer Gemeinde bin, dann habe ich hoffentlich andere, die mich ermahnen, wenn ich auf dem Weg in die Hölle bin. Das ist der Punkt. Deshalb eine Gemeinde, die auch bereit ist, wenn ich als Schaf von der Herde weggehe, von Jesus weggehe, zu sagen, komm wieder zurück. So, das sind so die 9 biblischen Punkte. Jetzt kommt noch ein 10. Punkt, den ich auch wichtig finde. Ich werde den aber jetzt nicht biblisch begründen. Bin ich bereit, mich dieser Gemeinde voller Enthusiasmus so anzuschließen, wie sie ist? Jemand, der mit dem Ziel eine Ehe eingeht, ich werde dann meinen Partner schon noch verändern, da und da und da. Dem sollte man raten, nicht zu heiraten. Und wer sich einer Gemeinde anschließt mit dem Gedanken, die werde ich dann da schon noch verändern und da schon noch und da schon noch, der sollte sich dieser Gemeinde auch nicht anschließen, sondern eine Gemeinde suchen, der er sich anschließen kann, wie sie ist. Bonhoeffer, das ist noch so ein 3. Büchlein, Gemeinsames Leben, schreibt er, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Er sagt, wer das Bild von Gemeinde, wie sie sein sollte, mehr liebt als wie die Gemeinde ist, der wird zum Zerstörer dieser Gemeinde, auch wenn er es noch so gut meint. Und vielleicht hat er sogar ein richtiges, ideales Bild, gehe ich sogar davon aus. Aber wir lieben die Gemeinde, wie sie ist. Übrigens, Jesus hat dich geliebt, wie du bist, als er am Kreuz starb und nicht, wie du sein solltest. Jesus ist für diese Gemeinde hier, die Gemeinde hier und die anderen Gemeinden gestorben, wie die Braut ist, nicht wie sie sein sollte. Und deshalb will ich die Gemeinde auch lieben, wie sie ist und nicht wie sie sein sollte. Und wenn ich mich also einer Gemeinde anschließe, dann lasse ich meine Beschwerden und Mäkeleien draußen, denn eine solche Einstellung wird mein Engagement lähmen und die Einheit der Gemeinde schwächen. Das noch der 10. Punkt. Und jetzt, wann und wie sollte ich die Gemeinde wechseln? Also mal ganz einfach ist es ja dann, wenn man den Wohnort wechselt. Das ist ja super, oder? Dann kann man diese 10 Kriterien hervornehmen. Vielleicht habt ihr auch noch andere von der Bibel her. Können wir auch noch gerne ins Gespräch kommen. Nehmen die biblischen Kriterien und dann schauen wir, welche Gemeinde ist ungefähr diejenige, die da am besten ist. Es gibt die perfekte Gemeinde ja nicht. Und dann schließe ich mich der an. Vielleicht hat sich die Gemeinde auch aufgelöst, in der ich war. Das ist dann ganz traurig und dann muss ich auch eine neue Gemeinde suchen. Aber jetzt kann es ja sein, dass man am gleichen Wohnort ist und die Gemeinde, der man ist, und trotzdem möchte man gerne die Gemeinde wechseln. Gibt es denn auch Gründe, wo man sagen kann, ja, da ist es richtig, wenn man die Gemeinde wechselt? Ich sage, ja, die gibt es, wenn in einer Gemeinde, in einem der genannten Kriterien etwas komplett verkehrt läuft, dann ist diese Gemeinde Gott ungehorsam und entehrt ihn. Eine solche Gemeinde ist nicht einfach normal unvollkommen, sondern sie entehrt Gott. Übrigens, wenn ihr eine normal unvollkommene Gemeinde wechselt, werdet ihr in der nächsten Gemeinde auch wieder merken, dass sie normal unvollkommen ist. Vielleicht dauert es einfach 2-3 Jahre, bis man nicht mehr verliebt ist. Klammer zu. Und dann merkt man, die ist ja auch nur normal unvollkommen. Aber wenn eine Gemeinde nicht biblisch ist, dann ehrt sie Gott nicht, entehrt ihn. Und wenn man dann eine Gemeinde wechselt, ist das im Normalfall nicht einfach eine leichtfertige Entscheidung. Da ringt man, da betet man, da redet man, da hofft man. Und dann kann es trotzdem dazu kommen, dass man irgendwann mal sagt, es geht einfach nicht mehr hier. Und dann, wie wechsle ich jetzt die Gemeinde? Und jetzt, das sage ich nicht für euch, hoffentlich, aber vielleicht für Menschen, mit denen ihr nahe unterwegs seid. Oder vielleicht könnt ihr euch jetzt auch fragen, habe ich damals, als ich die Gemeinde gewechselt habe, das gut gemacht oder sollte ich noch etwas in Ordnung bringen? Zunächst einmal sollten wir die Gemeinde nie wechseln, wenn Beziehungen nicht bereinigt sind. Ich habe hier absichtlich geschrieben, sie müssen bereinigt sein. Es gibt solche, die gehen aus unbereinigten Beziehungen wie durch die Hintertür, damit sie das Schwierige dann nicht mehr haben. Ich sage, wenn Jesus dir schwierige Beziehungen zumutet, dann will er das, um deinen Charakter zu formen. Ja, da muss noch so viel Schlacke an mir weg, oder? Da braucht es auch schwierige Leute, damit ich in der Heiligung wachsen kann. Und wahrscheinlich bin ich eben auch schwierig für andere. Und deshalb ist die Gemeinde ja vielleicht auch eine Zusammenkunft von Schwierigen manchmal. Damit wir wachsen können in der Heiligung, da reiben wir uns aneinander, vergeben wir, entschuldigen, gehen wieder weiter und sagen, schön, hab dich trotzdem lieb und ja und so. Und wir verlassen dann die Gemeinde nicht, auch wenn sie unbiblisch ist, sondern zuerst bereinigen wir die Beziehungen, alle. Und dann sollten wir die Gemeinde möglichst demütig und hilfreich verlassen. Keinesfalls sollten wir uns an Klatsch und Hetze über die Mitglieder oder der Leiter der Gemeinde beteiligen. Wir sollten uns auch immer bewusst sein, dass unser Weggang für diejenigen, die zurückbleiben, schmerzhaft ist. Oder wenn wir eine ungefähr angenehme Persönlichkeit sind, so, dann werden andere sich in uns investiert haben. Die werden für uns beten und die haben uns sogar lieb bekommen. Und jetzt sagen wir, ich gehe. Das tut doch weh. Das müssen wir auch beachten. Das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Diejenigen, die bleiben. Übrigens auch die Gemeindeleitung, wenn jemand wechselt. Man nimmt das nie auf die leichte Schulter. Nie. Das tut immer weh. Man fragt sich, habe ich noch etwas falsch gemacht und das? Und dann irgendwann muss man zum Punkt kommen und sagen, jeder, der wechselt, ist seine Verantwortung. Ich kann keine Entscheidung und kein Verhalten eines anderen übernehmen. Letztlich ist es die Entscheidung eines jeden Einzelnen selbst, wenn ich noch vieles falsch gemacht habe. Also, Damit der Wechsel möglichst hilfreich und möglichst schmerzfrei gestaltet wird, sollte man sich deshalb auch öffentlich verabschieden. Sagen, ja, vielen Dank für das und für das und ich gehe jetzt. Vielleicht auch noch die Gründe darlegen. Übrigens, ich werde oft gefragt, Mathis, warum gehen die, warum sagen die? Sage ich, die weinen nicht. Ich sage immer, es wäre so schön, wenn jemand auch geht, schmerzhaft, aber wenigstens noch öffentlich Ade zu sagen. Man geht einfach. Oftmals bekomme ich nur ein Mail. Und dann verschwindet man wie durch den Hinterausgang. Also wenn wir die Gemeinde wechseln, möglichst demütig, hilfreich, in Liebe. Dann sollte man auch den Pastor in einem Gespräch, das habe ich jetzt übrigens nicht selbst erfunden, sollte man klar und genau wissen lassen, was die Gründe sind, die Gemeinde zu verlassen. Dabei sollte auch versucht werden, positive Aspekte zu finden. Ihr merkt, ich zitiere. Der Pastor sollte gebeten werden, seine Meinung dazu zu äußern. Das Ziel sollte sein, auf eine Art und Weise zu gehen, die Gott ehrt und keine Trümmer hinterlässt. Natürlich hat man vorher schon ein paar Mal mit dem Pastor gesprochen. Das ist nichts Neues, was man ihm jetzt noch sagt. Und dann, wenn man die Gemeinde wechselt, sollte man sich sofort nach einer neuen Gemeinde umsehen, sich der anschließen. Vielleicht ist es auch dran, den Wohnort zu wechseln, um sich einer biblischen Gemeinde anzuschließen. Wir wechseln den Wohnort für die Arbeitsstelle. Warum nicht für das, was Jesus am wichtigsten ist auf dieser Erde? So, jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt. Ich hoffe, ihr denkt. Vielleicht kommen wir dann mal noch ins Gespräch. Wäre spannend. Ich hoffe, ihr setzt es nicht um. Also nicht alles. Und ich bete noch. Herr Jesus, du liebst die Gemeinde. Ich bin überzeugt, du liebst auch diese Gemeinde hier. So natürlich unvollkommen sie ist, manchmal erscheint. Und Jesus, jeder, der hier ist, hat vermutlich mal die Gemeinde gewechselt. Vielleicht merken wir jetzt, oh, das habe ich da nicht gut gemacht und da nicht. Ich bitte dich, dass nicht ein schlechtes Gewissen nur zurückbleibt, sondern auch die Hoffnung. Alles, wo wir fehlen, du vergibst, das ist so schön. Und Jesus, wenn jemand merkt, da habe ich noch eine unbereinigte Beziehung, auch zu jemandem aus einer früheren Gemeinde oder so, schenk doch den Mut, das noch zu klären. Dass wir nichts mitnehmen. Oh, wie schwierig wird das sein, einmal in der Ewigkeit, ja, der andere dann auch dort ist. Schenk uns Demut und Liebe, aber auch füreinander. Und ich bitte dich für uns als Älteste, als Hauptleiter, als Mitarbeiter, als Gemeindeglieder, hilf uns, dass deine Gemeinde immer mehr so wird, wie es dir gefällt. Dass wir uns da bemühen, nach deinem Wort gemäß zu leben, zu dienen, zu handeln. Amen.